und herzlich willkommen zu Chaos Radio München Nummer 53. Heute sind hier im Studio der F-Blitz.
Ja, hallo, servus.
Und?
C, hallo.
Und es geht um welches Thema und was habt ihr denn mitgebracht?
Das Thema heute ist NixOS, eine pur funktionale Linux-Distribution. Ja, C und ich benutzen das jetzt schon seit einer Weile und wir dachten, wir erzählen mal was drüber.
Was qualifiziert euch, dass ihr jetzt hier eine Stunde über NixOS reden könnt?
Ich bin Softwareentwicklerin und habe immer schon eine Reihe von eigenen Projekten und üblicherweise auch eine Reihe von Open-Source-Projekten, mit denen ich so ein bisschen rumspiele und rumprobiere. Und diese Projekte haben immer die Eigenschaft, dass sie typischerweise immer jedes eine andere Umgebung benötigen. Also das eine hätte gerne Python 2.7, das nächste Python 3.5. Das eine hätte gerne einen Protopuf-Compiler in der Version 3, das nächste in der Version 2.5. Und ich dann immer gucken muss, wie ich auf meinem Rechner immer die unterschiedlichen Umgebungen wiederhergestellt kriege. Und dann noch relativ oft das Problem habe, dass der Package Manager meiner Linux-Distribution entweder Pakete gar nicht hat oder Pakete nicht in der Version hatte, wie ich sie gerne hätte. Und da habe ich nach einer Alternative gesucht. Und nachdem ich sowieso immer gerne mit experimentellen Linux-Distributionen spiele, bin ich dann irgendwann bei NixOS gelandet.
Und wie ist es bei dir, F-Platz?
Ja, ich mache jetzt schon seit 6-7 Jahren Operations, das heißt Betrieb und Deployment von Applikationen, in meinem Fall prima Web-Applikationen, in teilweise auch größeren Infrastrukturen. Und wenn man halt ganz viele Server irgendwie managt, dann will man eine Art Configuration Management haben, also die Konfiguration von ganz vielen Maschinen managen können. Und wir haben damals geschaut, was wir benutzen wollen. Da gibt es einige Systeme. Wir haben uns dann ein bisschen auf Puppet eingeschossen, weil es so der Industriestandard, sich abgezeichnet hat, dass es der Industriestandard werden wird. Das habe ich dann 5 Jahre lang gemacht und war ziemlich frustriert, weil einiges nicht funktioniert hat. Unter anderem die Sachen, die sie erwähnt hat natürlich, und ganz viel weiteres, zum Beispiel, dass halt die Module, die es meistens gibt, von irgendwelchen Contributern kommen und dann halt nicht funktionieren. Und ja, ich habe dann nach 5 Jahren Hassliebe zu Puppet auch irgendwas Neues gesucht. Und da ich auch so ein bisschen funktional angehaucht bin, habe ich NixOS gefunden, das damit wirbt, einen pur funktionalen Paketmanager zu haben, was ich ziemlich interessant fand. Beim ersten Anlauf habe ich erstmal wieder aufgegeben, aber habe dann vor 2 Jahren wieder angefangen, mir das anzuschauen und bin mittlerweile seit einem Jahr auch Teil des Projekts und entwickle aktiv daran mit.
Teil des Projekts heißt, du kannst irgendwie in das zentrale Softwareverwaltungsrepository wahrscheinlich gehen.
Genau, ich kann direkt Changes pushen. Okay. Und bin jetzt seit kurzem auch im Security-Team.
Gut.
Von dem Projekt, ja.
Soweit zur Vorstellung von euch. Nix haben wir schon ein bisschen kennengelernt. Trotzdem, was macht Nix denn alles aus?
Also erstmal muss man ein bisschen die Begriffe klären. Es gibt Nix, NixOS, es gibt noch ganz viel drumherum. Im Prinzip ist das Erste erstmal Nix. Nix ist ein pur funktionaler Paketmanager, oder beziehungsweise der Paketmanager, auf dem alles basiert.
Also das heißt, das ist so der Ersatz für das, was ich unter Debian als ABT oder als Aptitude kenne.
Genau, im Spezialfall wäre das DPKG unter Debian und RPM auf Red Hat basierenden Systemen. Das wäre im Prinzip Nix. Das Tool, das sich darum kümmert, Pakete zu bauen und auch zu verteilen.
Und das schreibt man NIX.
NIX, genau.
Ist das irgendwie ein Akronym für irgendwas oder ist das einfach nur ein Eigenname?
Es gibt nicht wirklich eine Geschichte, die irgendwie verifiziert ist, aber wenn man es sich anschaut, steht halt irgendwie Unix drin und es kommt aus Holland, also vielleicht ist es auch wirklich ein Wortspiel auf nichts oder so, man weiß es nicht genau. Was sich der Elko Dolstra, der das entwickelt hat, 2006, das war seine Doktorarbeit, hat er sich angeschaut, wie man auf funktionale Weise Pakete bauen und deployen kann. Das war seine Doktorarbeit und Nix hat er dafür geschrieben.
Du hast jetzt schon mehrfach funktional gesagt. Was ist denn das für im Kontext von so Paketmanagern?
Ja, also vielleicht sollte man bei funktional vielleicht ganz bisschen vorher anfangen. Im Prinzip geht es um funktionale Programmierung. Und im Vergleich zu imperativer Programmierung geht es mehr darum, das Verhalten von dem Programm zu deklarieren oder definieren und nicht die einzelnen Schritte, was typischerweise imperativ heißt, die einzelnen Schritte zu definieren. Mach erst A und tu den Wert, der bei der Berechnung rauskommt, in B legen und dann C machen und dann C und D und E. Sondern es gibt mehr so eine mathematische Definition von der Laufzeit eines Programms im Endeffekt.
Das heißt sozusagen, als imperative Programmiersprache nehme ich jetzt mal Python her.
Genau.
Da habe ich dann meine Schleife, die irgendwie durchläuft. Funktionale Programmiersprache wäre zum Beispiel
Haskell oder auch Lisp. Da gibt es das Konzept von Schleifen in der Form nicht. Da würde man einfach Rekursion machen. Also ja. Rekursion ist eine Funktion, die sich einfach selber aufruft.
Das heißt sozusagen, da ist die Funktion, so wie es auch in der Mathematik ist, sozusagen mit denselben Eingabewerten kommt immer dasselbe auch wieder raus. So einen internen State gibt es da normalerweise erstmal.
Was du jetzt ansprichst, ist schon pur funktional.
Okay.
Funktional sagt erstmal einfach nur aus, wie die Sprache, wie du das beschreibst. Aber der Punkt ist, die ganzen Funktionen können trotzdem Seiteneffekte haben. Das heißt, ein Seiteneffekt wäre, dass irgendein globaler State in dem Programm modifiziert wird und die Rückgabewerte von der Funktion auf einen globalen State, von einem globalen State abhängig sind.
Und was ist denn jetzt dann der Vorteil, dass es hier funktional gelöst ist bei Nix, als im Vergleich zu DPKG-Paketen?
Da sind wir jetzt wieder bei dem pur funktional, weil funktional allein bringt noch nichts. Ja.
Okay, wir werden
es. Die obvious Wortwitze.
Mittlerweile kennen wir, glaube ich, alle.
Mittlerweile kennen wir alle, ja. Also macht auch nichts. Wenn man die jetzt nochmal lacht, das hilft nichts. Das, was eigentlich erst was bringt, ist das Purfunktionale. Im Purfunktionalen gibt es garantiert keine Seiteneffekte. Das heißt, bei selben Eingabewerten hat man garantiert dieselben Ausgabewerte von einer Funktion. Das heißt, ich kann einfacher Beweise drüber anstellen, ob mein Programm wirklich das tut, was ich hingeschrieben habe im Endeffekt.
Heißt das dann auch, dass wenn ich jetzt so ein Nix-Paket baue, dass dann immer garantiert dasselbe rauskommt?
Das garantiert dir nichts. Und zwar noch mit natürlich im Kontext jetzt von Pakete bauen noch auf viele andere Weise, nämlich dass zum Beispiel das alles in der Sandbox läuft, dass nur die Dependencies, die du angibst, also Pakete, die benötigt werden, um ein anderes Paket zu bauen, dass nur die verfügbar sind, während ein Paket gebaut wird.
Und Paket bauen heißt in dem Fall meistens einfach den Quelltext in ein ausführbares Binärpaket zu kompilieren.
Genau, in eine Executable oder eine Library oder so. Im Falle von Python zum Beispiel wird das heißen, dass man halt die Python-Sources, die nicht kompiliert werden, einfach in ein bestimmtes Verzeichnis ablegt, sodass der Python-Interpreter die dann finden kann. Oder irgendwelche Scripts in irgendwelche Bin-Folder ablegt, damit sie ausführbar sind. Oder dass sie gefunden werden, wenn man sie in der Shell einfach eintippt.
Der zweite große Bestandteil in dem Nix-Universum ist NixOS. Das ist eine Linux-Distribution, die im Wesentlichen auf Nix, also dem Package-Manager, Systemd und dem Linux-Kernel basiert.
Dazu muss man vielleicht auch sagen, der Name Nix ist ein bisschen doppelt belegt, weil Nix sowohl der Paketmanager ist, als auch die Sprache, in der man Pakete schreibt. Man sagt auch dazu die Nix Expression Language, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend auch.
Das heißt, das ist einfach nochmal, ja, Cookie-Programmiersprache ist es wahrscheinlich nicht eher eine Beschreibungssprache.
Es ist schon im Prinzip eine General-Purpose-Programmiersprache. Es ist Turing vollständig. Man kann nicht nur was deklarieren oder Markupen, so wie YAML oder JSON oder so. Es ist nicht einfach nur ein Datenformat, sondern man kann auch wirklich Logik darin kodieren. Es ist eine pur funktionale Sprache eben.
So ein Nix-Paket ist dann eigentlich so eine Art Klasse, wo man halt so ein paar Attribute definiert mit ein paar Methoden und so weiter. Oder wie muss ich mir so ein Nix-Paket das vorstellen?
Genau genommen ist es eine Funktion, die dann als Ergebnis das Paket hat.
Im Prinzip ist eine Funktion auch nur ein normaler Datentyp in einer typischen funktionalen Sprache. Das heißt, man kann nicht nur einen Integer oder einen komplexen Wert zurückliefern, sondern eben auch eine Funktion und dann die Funktion später irgendwann mal aufrufen.
Ist Nix dann auch, also die Sprache, auch objektorientiert?
Nix ist nicht objektorientiert. Nix hat ein paar ganz einfache Datentypen, so wie man sie auch aus jeder anderen Programmiersprache kennt. Strings, Integer, Listen und eben, was man vor allem überall benutzt, Attribute Sets. Attribute Sets sind eigentlich nur Hashes oder assoziative Arrays, also ein Key-Value-Mapping.
Ja, wobei so ein Value dann auch wieder so ein
Attribute-Set
sein kann, also es kann geschachtelt sein.
Genau. Also typischerweise, wenn jemand schon mal JSON gesehen hat, das sieht fast aus wie JSON im Endeffekt und genauso sieht es auch aus, die ganzen Datenstrukturen. Im Prinzip nur so verschachtelte Key-Value-Mappings im Endeffekt, über die man dann irgendwie transformiert und dann neue Werte macht, mit denen man dann wieder irgendwas anstellen kann.
Das wird dann sozusagen als Funktion zurückgegeben und die Funktion kann man dann auch wieder bearbeiten durch andere Dinge sozusagen. Also das ist dieses Durchschreiten, was du gerade
genau. Und Nix selber, die Sprache ist, wie gesagt, pur funktional. Es ist dynamisch getypt, das heißt, es gibt kein festes Typsystem. Funktionen können beliebige Typen nehmen, was auch an ein paar Stellen negativ ist. Typischerweise sind funktionale Sprachen eher oder pur funktionale Sprachen eher statisch getypt. Das heißt, ich muss zum Beispiel, wenn ich eine Funktion definiere, nicht den Typ angeben von allen Argumenten im Endeffekt.
Gibt es noch weitere Bedeutungen von Nix?
Das war es jetzt mit Nix. Nix erst wurde angesprochen, das ist die Distribution darüber. Daneben gibt es noch weitere Tools in dem ganzen Ökosystem, wie zum Beispiel NixOps. Das ist ein Deployment-Tool. Das heißt, ich kann mir eine NixOS-Konfiguration schreiben und dann sagen, dass ich die Konfiguration mit leichten Änderungen auf die und die Maschine deployen will. Wobei es dann wurscht ist, ob die Maschine nur SSH-Zugang anbietet, ob das eine neue Maschine bei irgendeinem Cloud-Anbieter sein soll, bei AWS, Google Cloud Engine oder Azure oder so, oder ob es ein Container in irgendwo sein soll oder eine Libvirt-VM, da gibt es einige Provider, die man dann benutzen kann.
Daneben gibt es dann noch die Hydra, das ist ein Continuous Integration System für Nix Packages. Die Pakete selber und auch alle anderen abhängigen Pakete bauen kann und die fertigen Pakete dann zur Verfügung stellen kann.
Wäre das dann sowas wie Travis CI oder also so oder Jenkins oder sowas?
Ist, ja, kann man vergleichen.
Mit dem Unterschied, dass Hydra die ganzen Spezifika von Nix kennt und deswegen sich halt auch zum Beispiel gewisse Builds sparen kann, wenn es schon gebaut wurde zum Beispiel. Das erkennt dann die Hydra automatisch und baut es einfach nicht neu.
Weitere Begriffe, die man noch irgendwie definieren müsste im Nix-Umfeld?
Daneben gibt es Nix-Packages oder kurz Nix-PKGs. Das ist im Prinzip ein Git-Repository, was die Standard-Package-Collection darstellt. Da sind alle Pakete definiert. Nix an sich ist eben, wie gesagt, nur der Paketmanager. Man braucht halt noch die Definitionen von den Paketen, um sie zu installieren. In diesem Nix-Packages-Repo sind ganz viele Pakete, um die 10.000, glaube ich, über 10.000 Pakete, was schon ganz ordentlich ist. Und das ist auch der Code für die ganzen NixOS-Definitionen drin.
Genau, also das Paket ist seit 2006 ziemlich gewachsen. Es gibt irgendwie mittlerweile 100.000 Commits und fast 1.000 Entwickler, die mal was zu dem Projekt beigesteuert haben. Also schon ziemlich beeindruckend. Es gibt auch einige Firmen, die das mittlerweile kommerziell einsetzen. Da kannst du, glaube ich, mehr dazu sagen, Fplitz.
Ja, da gibt es seit kurzem eine Liste, glaube ich, im NixOS-Subreddit, wo es so 30 bis 40 Firmen gibt, die sich da geoutet haben. Unter anderem auch meine Firma, wo ich das eingeführt habe. Aber auch zum Beispiel bekanntere Namen wie Mozilla ist darunter, TeamViewer benutzen das, was zufällig unser Kunde ist. Roadcode kann man vielleicht noch erwähnen, die machen so einen GitHub-Klon und noch ganz viel weitere. Also es gibt schon einige Firmen, die Vorteile erkannt haben und jetzt im Endeffekt noch Early Adopter sind, ja.
Wenn das Ding jetzt Standard Collection von Packages heißt, gibt es da noch irgendwelche andere großen Sammlungen?
Gibt es im Prinzip nicht. Es gibt halt Leute, die irgendwelche Pakete oder Modifikationen von Paketen maintainen und deswegen dann entweder einen Fork davon haben oder einfach weitere Nix-Expressions, die im extra Repo liegen, die dann einfach mit rein eingebunden werden. Beispielsweise haben wir einen Fork, also unsere Firma einen Fork von Nix.pkgs, wo wir sagen, wir bauen alle Pakete statt mit OpenSSL mit LibreSSL. Und das Coole ist, das ist in Nix irgendwie eine Zeile, die man ändern muss. Natürlich brechen dann Pakete, weil sie nicht mit LibreSSL kompatibel sind, aber da kann man einfach Patches dann irgendwie mit reintun, um die zu fixen. Aber an sich, den Change zu machen, ist halt eine Zeile in Nix.pkgs im Endeffekt.
Weil die anderen Pakete, die das alles benötigen, oder?
Die referenzieren dann drauf, ja, okay. Genau. Auf OpenSSL und was dann in Wirklichkeit LibreSSL ist. Und die Hydra erkennt in dem Fall dann automatisch, wenn jetzt die Hydra neu bauen würde, welche Pakete sich ändern und würde nur die Pakete auch wirklich neu bauen und nicht alle Pakete.
So, wir hatten vorhin schon den Begriff Configuration Management ein paar Mal benutzt. Du hattest konkret erwähnt, dass ihr das damals mit Puppet gemacht habt. Für Leute, die jetzt noch Configuration Management noch nichts sagt, könnt ihr noch ein bisschen beschreiben, was das genau ist? Was macht man damit? Was spart man sich damit?
Also mit Configuration Management fasst man üblicherweise Tools zusammen, die einem ermöglichen, einheitliche Zielzustände auf Servern festzulegen und zu definieren und die sich dann irgendwie automatisch darum kümmern, dass dieser Zielzustand erreicht wird.
Also das heißt, wenn ich einen Webserver, einen Nginx heutzutage wahrscheinlich dann installiere, dann und ich mache das auf einem Debian-System, dann mache ich halt mein Aptitude auf, installiere mir da das .deb-Paket, aber dann brauche ich immer noch irgendwie die Konfiguration dazu.
Genau, also das ist dann die manuelle Art, das zu machen. Das macht man, wenn man zu Hause seinen einen Server rumstehen hat. Ansonsten versucht man üblicherweise, das halt irgendwie zu skripten und dann zu sagen, deploy mir auf dem Server oder den Servern diese Systeme in der Konfiguration.
Also ich kenne das jetzt zum Beispiel jetzt nur aus Kontext Ansible, das ist ein anderes Konfigurationsmanagementsystem, also sozusagen Konkurrent zu Nix wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung, lässt sich nicht eins zu eins vergleichen, aber zu Puppet auf jeden Fall. Da führe ich das irgendwie lokal aus, habe diese Definition, dass dieses Programm lockt sich sozusagen remote per SSH auf diesem Zielrechner ein, installiert das Paket, legt die Konfiguration hin und ich kann das einfach wiederholen, wenn der Rechner irgendwie abgeraucht ist oder von Viren infiziert wurde, es ist hier Bundestag oder sonst irgendwas, kann ich halt meine komplette IT-Infrastruktur dann auf einen Schlag wieder frisch aufsetzen. So. Was ist da jetzt mein nächster Unterschied sozusagen? Weil da habe ich ja irgendwie, ist ja halt doch schon Betriebssystem im Vergleich zum Konfigurationsmanagementsystem, oder?
Genau, also das größte Problem, das klassische Konfigurationsmanagementsysteme haben, ist, dass sie nicht den kompletten State von dem System managen. Und zwar, du tust ja immer, wenn du so eine Konfiguration schreibst, tust du immer nur Teilaspekte rauspicken. Zum Beispiel sagst du, wie in unserem Beispiel jetzt, ich will ein Nginx haben mit der und der Config und den und den V-Hosts. So, das macht auch Ansible oder Puppet erstmal wunderbar. Das Problem ist aber, dass je nachdem, wie du das System installiert hast, von irgendeinem Base-Image, von irgendeiner ISO, von einem USB-Stick, von Netboot, das System wird immer anders ausschauen, weil je nachdem, was du im Installer ausgewählt hast, sind die Config-Files anders und potenziell sind andere Pakete installiert. Das heißt, es kann sein, dass eine Konfiguration, die eine Ansible-Konfiguration oder ein Puppet-Manifest, das auf einem Host funktioniert hat, auf dem anderen Host, wo du eigentlich erwartest, dass genau dasselbe drauf ist, nicht funktioniert, weil irgendwas anders ist.
Weil zum Beispiel eine neue Version von dem Paket rausgekommen ist, das mit der anderen Version nicht kompatibel ist und sonst irgendwas.
Zum Beispiel. Das ist noch relativ einfach, weil du musst dich eben ein bisschen um die Version kümmern, welche Version du von Paketen benutzt. Aber im schlimmsten Fall hat der einfach eine andere APT-Sources zum Beispiel eingetragen und tut dann ins Nginx-Paket ist komplett was anderes. Das weißt du vorher nicht, weil du den State, weil du das nicht anschaust, weil du das nicht betrachtest. Wenn du das schön machen wolltest, müsstest du im Prinzip das komplette ETC-Verzeichnis ersetzen mit Custom-Konfigurationen, die du vorher schon mal irgendwie zusammengeklöppelt hast.
jedes Mal, wenn du wieder was auf diesem Host dann sozusagen genau. per Ansible ausführst.
Und ja. wir sind jetzt immer noch bei einer Distribution. Mal angenommen, du aus irgendwelchen Gründen musst du einen Debian und einen Red Hat und noch einen Arch betreiben. Hast du ja als Host-System und willst auf allen dieselbe Konfiguration machen. Da hast du massive Probleme, weil die Pakete heißen teilweise anders, die Location von den Config-Files ist eine andere. Teilweise gibt es verschiedene Default-Configs, die du dann eh wieder überschreiben musst, zum Beispiel bei Nginx. Es ist im Prinzip ein Chaos.
Und wie löst Nix das Chaos auf?
Also Nix funktioniert zum einen nicht nur zusammen mit NixOS, sondern lässt sich auch unter jeder anderen Linux-Distribution und auch unter macOS installieren.
Als Ersatz zu Homebrew zum Beispiel?
Genau, was also ein Riesen...
Konkret der Paketmanager jetzt sozusagen.
Genau.
Was also bei der Entwicklung schon ein Riesenvorteil sein kann, weil man, also wie es ja oftmals so ist, jeder Entwickler pflegt irgendwie so seine eigene Umgebung, der eine mit Mac und ich mit Debian und andere Leute mit Arc oder so. Und da hat man, kann man dann eben, also jetzt mal, um vom Configuration Management wieder wegzugehen, kann man eben eine einheitliche Definition schreiben, die auch auf allen anderen Entwickler-Laptops funktioniert und im Bereich Configuration Management dann eben wieder genauso. Ich kann mit Nix meine eine Konfiguration schreiben und die funktioniert dann auf Red Hat und Debian. Und
wie ist es dann technisch gelöst? Ist das jeweils ein Container, eine VM oder eher so ein Virtual Environment, wie man es jetzt von Python her kennt?
Ich glaube, am ehesten lässt sich das noch mit den Virtual Environments von Python vergleichen. Das ist so gelöst, dass der Nix Package Manager alle seine Files der einzelnen Pakete unter /nix ablegt und dort für jedes Paket ein neues Verzeichnis angelegt wird und auch für jede Version. Unterschieden werden die dann dadurch, dass für die Pakete und all ihre Abhängigkeiten, dass darüber ein Hashwert gebildet wird und der Hashwert Bestandteil des Verzeichnisnamens ist, in dem das einzelne Paket liegt. Das heißt, ich kann ein Paket in beliebig vielen Versionen installieren und die liegen dann einfach immer in verschiedenen, unterschiedlich benannten Verzeichnissen. Und in einer spezifischen Umgebung, die ich gerade aufrufe, wird dann zum Link zu einer spezifischen Version dieses Paketes verlinkt.
Also ist das dann so eine CH-Root-Umgebung oder?
Nee, erstmal nicht. Nix kümmert sich darum, dass die Pakete, die Software so gepatcht wird, dass sie unter einem Nicht-Standardpfad, nämlich der Standardpfad, wenn du Pakete oder Software installieren würdest, wäre /usr. Und da würde dann in bin, lib, share alle Files von den Paketen drin liegen und die meisten Pakete erwarten das auch so ein bisschen. Was Nix macht statt /usr, ist alles in /nix/store/Paketname/Version.
Okay. Gehen wir wieder auf das Beispiel von vorhin zurück. Mhm. Ich habe jetzt so ein Problem. Ich habe habe jetzt hier auf meinem Rechner einen macOS drauf, habe irgendein Nginx, so eine ganz seltsame Config, wo ich eine gewisse Nginx-Version brauche, um meinetwegen irgendwie Videostreaming zu machen oder so. Wie gehe ich jetzt dann vor, wenn ich jetzt diese Nginx-Version, die ich jetzt als Nix-Package da liegen habe, benutzen möchte und starten möchte?
Ganz kurz, das ist ein schlechtes Beispiel im macOS, weil wir die Services an sich nicht managen.
Ich kann beliebige Pakete installieren, aber Nix als Package-Manager kümmert sich nicht um das Management von Services. Also wenn ich Services managen will, wie Datenbanken oder Webserver, dann brauche ich NixOS dafür.
Also das Betriebssystem.
Genau.
Was wäre denn dann, also dieses Entwicklerbeispiel, was du vorhin hattest, was wäre denn da dann das Richtige?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Umgebung habe, nehmen wir an irgendeine Webanwendung, die hat irgendwie Java und Node und Phantom.js etc., dann ist das Einfachste, was ich machen kann, wenn ich mir einfach nur diese Umgebung immer wieder herstellen will, dass ich eine Datei anlege namens default.nix, die meine Nix-Expression enthält. Also Nix-Expression und Functional Programming und Language, das klingt an der Stelle auch total aufregend. Aber im Wesentlichen ist das dann eine Datei mit irgendwie so ein paar Zeilen, wo halt die Pakete drinstehen, die ich gerne verwenden und
also das wäre jetzt,
laden möchte.
Wenn ich jetzt in Python Umgebung wäre, also wenn ich ein Python-Projekt habe, dann wäre das meine Requirements.txt, die ich normalerweise Richtung pip schiebe. Das mache ich jetzt mit Nix.
Ja, sozusagen. Genau. Und diese Umgebung kann ich dann einfach mit der Nix-Shell zum Beispiel aktivieren und solange ich mich in der Nix-Shell befinde, sind all diese Sumlinks gesetzt, über die wir eben schon gesprochen haben, in das Slash-Nix-Verzeichnis. Und ich habe alle Pakete, die ich angegeben habe, in der Umgebung zur Verfügung und alle Tools.
Das heißt, meine Pass-Variable und meine Lips-Variable ist dann so gesetzt, dass sie eben nicht in das System-Ding geht.
Ja, genau.
Sondern in die entsprechenden von Nix gemanagten Ordner.
Ja, genau.
Genau, und das funktioniert mit jeder Programmiersprache, mit jedem Paketmanager, der von Nix supportet wird. Und das sind, wenn nicht alle, ziemlich viele. Also hier so RubyGems, Python, Cabal bei Haskell, Cargo bei Rust. In Lua gibt es auch irgendwas. Es gibt auch Lua-Packages, es gibt R-Packages.
Perl wahrscheinlich auch.
Perl natürlich.
Das heißt,
so CPAN-Import und so.
Das heißt, diese ganzen lokalen Paketmanager, die manche Programmiersprachen ja so mit haben, also pip bei Python,
der NPM-Manager.
Genau.
Virtual Env im Endeffekt was bei Python oder Bundler bei Ruby, die dir so ein Entwicklungsenvironment bereitstellen. Das nix vereinheitlicht die ganzen Paketmanager.
Das ist so der Meta-Paketmanager.
Genau.
Okay, aber halt, ja, so, aber nicht jetzt so wie bei Debian, wo du immer nochmal extra Paket dafür hast, sondern ist es da besser integriert oder? Also, was passiert denn, wenn ich jetzt in so einem Nix-Umgebung pip eingeben würde? Würde das einfach failen, weil das PIP nicht da ist? Oder?
Also du kannst in deiner Nix-Umgebung natürlich auch wieder PIP eingeben. Du kannst in deiner Nix-Umgebung, wenn du das möchtest, natürlich auch wieder virtuellenv installieren und in deine virtuellenv wieder andere Pakete installieren. Also es gibt da auch beliebige Kombinationsmöglichkeiten. Man ist da auch nicht eingeschränkt.
Aber das Sinnvolle wäre dann schon einfach dieses Default.nix-Datei in dem Projektverzeichnis so anzupassen, dass da alle Pakete drin sind, die man dafür
braucht.
Also das ist zumindest das Einfachste. Also sinnvoll, also es gibt immer komische Projekte mit komischen Anforderungen.
Aber das ist das Schöne, es funktioniert dann einfach. Zum Beispiel, ich bin mir sicher, dass einige von euch schon das Problem hatten, ihr wolltet irgendein Ruby-Projekt installieren, dann habt ihr irgendwie Bundler-Install gemacht oder so und dann hat er versucht, Nokogiri zu installieren. Und falls ihr Nokogiri kennt, es ist so eine XML-Library für Ruby, die auf libxml2 basiert. Und wenn ihr die Development-Header von libxml2 nicht im System habt, dann failt das erstmal und ihr wisst nicht, wieso. Es wäre jetzt voll schön, wenn man in RubyGems irgendwie Abhängigkeiten auf System-Libraries abbilden kann. Kann man aber nicht. Mit NixOS könnt ihr das machen. Oder mit Nix in dem Fall, mit der Nix-Shell. Ist dann einfach da.
Ja, also ich habe so ähnliche Probleme mit LXML oder sowas.
LXML, oder, genau dasselbe.
Python. Und dann vor allem, momentan habe ich so ein Skript, das irgendwie unter Python 2 bei mir auf funktioniert, aber unter Python 3 nicht, bis ich dann halt mal das pip3 installen mit dem irgendwas und dass dann nicht daneben her nochmal ein C-Zeug baut, weil ich es halt wieder nur für die eine Python-Version und nicht für die andere installiert habe. Okay, aber das ist unter macOS mit den verschiedenen Python-Versionen eh nochmal so eine eigene Baustelle.
Nicht mit nix. Install das doch mal, Andi.
Ja, okay. Für das nächste Python-Projekt auf jeden Fall interessant, weil vor allem, wenn ich mir das so anhöre, dann glaube ich halt, dass dadurch halt auch findet man auch Pakete, die man, wo man jetzt gar nicht weiß, dass das Paket drauf, dass es in dem Projekt drauf abhängig ist. Also jetzt, weil man es halt eigentlich installiert hat und gar nicht merkt.
Genau.
Das merkt man bisher nur, wenn man das versucht, das Projekt mal auf eine Kiste aufzusetzen, auf der noch gar keine Python-Bibliothek installiert sind oder sowas. Ja.
Genau. Also noch kurz zur Installation. Nix, der Package Manager alleine lässt sich auch absolut minimal invasiv installieren. Also man legt sein /Nix-Verzeichnis an, das braucht dann auch keine Root-Rechte, wenn das mal da ist, sondern funktioniert mit den normalen Benutzerrechten. Dann hat man noch das ein oder andere Config-File unter einem .nix etc. Ordner in seinem Home-Verzeichnis und wenn man das Ganze nicht mehr haben möchte, kann man auch einfach das /Nix-Verzeichnis und die .nix-Verzeichnis in seinem Home-Verzeichnis ordnen, in seinem Home-Verzeichnis wieder löschen und das komplette Nix ist dann auch einfach wieder verschwunden. Also man macht sich da auch nichts an seinem System kaputt oder so, wenn man das mal eben ausprobieren möchte, ist einfach zu installieren und auch einfach wieder loszuwerden.
So, das war jetzt der Softwareentwicklungsanwendungsfall, wenn ich es richtig verstanden habe.
Noch nicht ganz. Also wir haben jetzt drüber gesprochen, dass man sich so eine Umgebung für die Entwicklung aufsetzen kann. Da hat man natürlich ab und zu doch das Problem, dass man an der Konfiguration der Pakete noch was anpassen möchte. Das kann man also auch in seiner Default-Nix-Datei dann machen. Oder man kann auch einzelne Pakete überschreiben, wenn einem zum Beispiel die Version, die er jetzt gezogen hat, wenn einem die doch nicht gefällt und man irgendeine andere spezielle Version haben möchte, die gerade nicht in den Nix-Packages vorhanden ist.
Also wenn ich zum Beispiel jetzt Boost mit irgendeiner Anbindung an Python, wenn die nicht defaultmäßig mitkommen würde oder so, die Python-Bindings, dann wäre das so eine Konfiguration von dem Paket.
Ja, genau. Und was man auch machen kann, ist den Build eines Projekts mit in das Nix-Skript zu integrieren. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil da die Integration nicht immer so reibungslos ist. Also den Build selber hätte ich dann eigentlich doch gerne in Maven oder was auch immer ich gerade.
In dem Build-System der Wahl. Je nachdem, wie fit man mit Nix ist.
Genau, also man kann es in Nix machen, aber man kann auch ein anderes Build-Tool verwenden. Das genau. Arbeitet problemlos zusammen.
Aber Nix würde dann auch nur Make aufrufen oder macht das dann mehr?
Zum Beispiel würde es dann nur Make aufrufen. Da kommen wir zum nächsten. Nix an sich ist auch ziemlich dumm. Nix erwartet eigentlich, dass du einen Shell-Skript angibst, das dann irgendwie definiert, wie das Paket gebaut wird. In Nix Packages, in diesem Nix PKGs Repo, gibt es ganz viele Abstraktionen auf Package-Builds. Zum Beispiel, wenn du irgendein einfaches Standardpaket bauen willst, musst du nicht viel machen. Du musst nur Nix sagen, hallo, das ist der Name, die Version, der Source und vielleicht noch ein paar Metainformationen. Und wenn dieses Projekt ein bekanntes Build-System wie GNU Auto Tools, einfach nur eine Plain Make-File, CMake oder S-Cons oder irgendwas benutzt, dann erkennt der Automatismus von Nix-Packages das automatisch und würde dann zum Beispiel im Falle von GNU Auto Tools automatisch Configure Make Make Install machen und dabei auch genau die richtigen Parameter schon mitgeben. Zum Beispiel, um bei GNU Auto Tools anzugeben, dass du die Software in einem anderen Pfad installieren willst, also nicht in /usr oder usr local, sondern in unserem Fall in Nix Store Hash Programmname, müsste man --- Prefix angeben, also den Prefix definieren. Das macht der Automatismus für dich einfach so. Du musst quasi das nicht explizit definieren. Natürlich gibt es jetzt ganz viele kaputte Build-Systeme von gewissen Paketen, die dann noch ein bisschen Patches und ein bisschen spezielle Massage brauchen. Gibt es auch, aber ist alles möglich. Man kann sich an jeder Phase von diesem Build-Prozess reinhucken und nochmal spezielle Sachen machen oder einfach eine Phase überschreiben. In Nix-Packages gibt es, ich glaube, 5 Phasen. Es gibt die Unpack-Phase, die Patch-Phase, die Build-Phase, die Configure-Phase, die Build-Phase, die Install-Phase und die Fix-Up-Phase. Und da kann man sich überall einfach reinhucken.
So, wir sind jetzt gerade bei welchem Anwendungsfall? Deployment?
Wir sind gerade beim Pakete bauen.
Und wie ist das? Muss ich jetzt wie bei diesen Linux-Distributionen, wo man sich eh immer alles selber bauen muss, wie hieß es nochmal?
Wo man sich alles selber bauen muss, Gentoo meinst du?
Ja, genau. Ist das wie das oder gibt es da auch fertige Binärpakete, um auch mal schnell wieder was zu deployen zu können?
Also Nix verfolgt ein kombiniertes Source-Binary-Model. Das heißt, man kann sowohl Binaries beziehen, die vom NixOS-Projekt gebaut werden, aber man kann sich auch entscheiden, den Binary-Cache nicht zu benutzen und einfach alles selber zu bauen. Man kann auch selber Binary-Caches hosten, sogar viel einfacher zum Beispiel als APT-Repos bei Debian zum Beispiel. Und dann einfach sagen, ich baue mir alle Pakete selber und tue sie auch in meinem eigenen Binary-Cache runterladen. Das ist alles kein Problem.
Habt ihr bei euch in der Firma so einen Binary-Cache?
Ja, wir haben einen Binary-Cache, wir haben auch eine Hydra, die unsere Nix-PKGs fork, weil wir ja LibreSSL benutzen, müssen wir auch einige Pakete neu bauen, wie zum Beispiel Nginx, der natürlich SSL-Support hat. Und da wir das natürlich nicht alles selber bauen wollen auf unseren Laptops oder auf den Zielmaschinen, haben wir halt ein paar Buildhosts und eine Hydra, die für uns immer wieder Pakete und komplette Systeme baut. Die Hydra baut für uns auch ISO-Images und Netboot-Images und USB-Stick-Images und alles Mögliche. Also fällt alles direkt daraus. Und theoretisch könnten wir auch das ganze Betriebssystem in irgendwie $ Firmenname OS umschreiben, es sind nur ein paar Stellen. Und dann halt haben wir einen Fork davon.
Und das ist ja jetzt so dieses, dass die komplette Images fertig vorkonfigurieren kann. Kann das außer Nix noch jemand anders oder macht das irgendjemand anders?
Es machen ganz viele Distributionen, aber das Problem ist, dass bei den meisten Distributionen das nicht von Anfang an eingebaut ist und deswegen halt rangeplanscht wurde.
Also was wäre jetzt Vergleich dazu?
Vergleich, ich habe, bevor ich Nix benutzt habe, war ich 10 Jahre lang oder so in der Debian-Welt aktiv. Habe mich auch bei Debian ein bisschen engagiert und weiß, wie man Debian-Pakete baut. Und wenn es jemand schon mal angeschaut hat. Man merkt, es gibt ganz viele Files, ganz viele Funktionalitäten, die einfach mit eingebaut wurden, wo man merkt, eigentlich ist dafür nicht gedacht gewesen. Man hat einfach Tools dran gebaut, um Zeug zu fixen, die einfach, wo man die eigentlich Entwickler nicht dran gedacht haben. Und dann musst du zum Beispiel, um Debian-Packaging richtig zu machen, und richtig heißt, dass du Pakete baust, die auch ins Debian-Archiv mit reinwandern, musst du erstmal, ich weiß gar nicht, dieser Debian New Maintenance Guide, das sind, glaube ich, keine Ahnung, 10, 12 Kapitel irgendwie, die du beachten musst. Das Debian Policy Manual hat, keine Ahnung, 20, 30 Kapitel, die du alle durchlesen musst und dich dann halten musst und das Wissen auch irgendwie haben musst beim Pakete bauen. Und das ist halt irgendwie too much. Die Komplexität ist einfach zu viel. Deswegen muss man das ein bisschen rausnehmen aus dem Ganzen. Deswegen gibt es zum Beispiel so Projekte wie FPM, also nicht PHP-FPM, sondern FPM, so ein einfacher Paketbilder, wo du einfach nur ein Verzeichnis angibst, das dann empackt wird in den Zieldistributionen und du ganz einfach ein RPM, einen Deb oder irgendwas draus bauen kannst. Weil Paketmanagement auch so ein bisschen kaputt ist heutzutage eigentlich.
Nochmal, um meine Ursprungsfrage zurückzukommen. Mhm. Um jetzt mit so einer, was so eine Nix-Konfiguration, aus der jetzt dein System, dein Hydra oder sowas, ein komplettes Betriebssystem-Image baut, wie würdest du sowas mit Debian machen? Wären das dann ganz viele einzelne Tools oder habt ihr sowas vorher schon mal gemacht, bevor ihr zu Nix gegangen seid? Oder
wie? Wir hatten davor eine Debian-basierte Infrastruktur und da haben wir es einfach mit Puppet gemacht, mit einem Configuration-Management-Tool.
Und wie habt ihr denn die frischen VMs oder Container aufgesetzt?
Da gab es entweder im Containerfall wurde halt einfach ein Minimal-Image genommen, das meistens in dem Fall auch von Debian angeboten wurde. Oder es gibt bei Debian wie heißt es, Preseeding, wo du dem Installer bestimmte Antworten schon vorgeben kannst und zum Beispiel sagen kannst, wie die Partitionierung von der Platte ausschauen soll, welche Pakete installiert werden sollen, das Standard Debconf Interface für Pakete. Das kann man preseeden und dann auch bestimmtes Zeug machen, aber man merkt daran auch, es ist halt dran gepflanscht. Es gibt jetzt nichts, wo da automatisch ein ISO-Image zum Beispiel, rausfällt oder ein USB-Stick, mit dem du booten kannst.
Also es ist doch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal von nix.
Ja, so ein bisschen schon. Aber es gibt halt neue Distributionen, wie zum Beispiel CoreOS. Das halt gerade für so Docker-Images oder Container-Images ausgelegt ist, dass es dann wieder schon ein bisschen besser kann, wo du einfach customized Images bauen kannst. Aber diese älteren Distributionen, bei denen ist es nicht so einfach.
Sieh, du hattest ja vorhin diese Default-Nix erwähnt. Das war jetzt für diesen Anwendungsfall, okay, ich habe jetzt irgendwie Softwareentwicklung und möchte jetzt irgendwie alle Bibliotheken, die ich zu dem Projekt dazu brauche, irgendwie verwalten und automatisch installieren lassen können.
Üblicherweise sind das ja nicht nur Bibliotheken, sondern eben auch Compiler oder Editoren oder irgendwelche Test-Tools etc. Und was damit nix eben schön ist, dass ich die Sachen alle deklarativ in einem Konfigurationsfile angeben kann, weil ab und an hat man halt auch das Problem, man hat irgendein Projekt, das heißt ein Open-Source-Projekt, das man von GitHub zieht oder irgendein Projekt, das man von einem Kollegen übernimmt, liest sich dann irgendwie den Wiki-Eintrag dazu durch, wie die Umgebung so ausschaut, welche Java-Version ich installieren muss oder welche Node-Version ich brauche. Man versucht es also alles aufzusetzen, das Projekt zu bauen. Das macht irgendwie Bumm, weil irgendein Tool in der Chain irgendwie doch fehlt. Was nix da komfortabel macht, ist, ich habe das eben alles in einem Skript stehen. Es gibt nicht mehr irgendwie ein Tool, was dann, also kann es natürlich trotzdem geben, aber es leitet halt einfach dazu an, die Sachen mal explizit zu skripten und aufzuschreiben. Und das ist dann schon mal wesentlich unwahrscheinlicher, dass irgendein Tool einfach mal unter den Tisch fällt, weil es auf dem Entwicklerrechner sowieso schon da ist, aber man hat es irgendwie vergessen, dass man es installiert hatte. Und das zieht sich bei Nix und NixOS eben so durch. Also ich kann diese deklarative Konfiguration, was läuft eigentlich auf meinem Rechner, kann ich zum einen auf der Projektebene haben. Ich kann es auch auf der Benutzerebene haben. Also ich kann für meinen in meinem Home-Verzeichnis eine Konfigurationsdatei noch anlegen.
Also würde dann in slash home an die .nix irgendwie liegen.
Ja, genau. Und da kann ich dann eben sagen, ich möchte irgendwie Git und Atom und Eclipse und was man eben immer noch so als so an Tools so rumliegen hat, die man nicht nur für ein Projekt, sondern für mehrere Projekte benötigt, da angeben. Und auf der Ebene von NixOS, auf der Betriebssystemebene für das komplette System kann ich das eben auch machen. Da haben wir ja eben mit dem Configuration Management auch schon drüber gesprochen. Da kann ich dann eben auch nochmal explizit reinschreiben, welche Services möchte ich haben, welche Datenbanken, in welcher Konfiguration, in welcher Version etc. Und das bleibt einfach transparent und nachvollziehbar, was auch in einem System alles gerade vorhanden, installiert, aktiviert ist etc. Und das ist halt nicht so der Salat, den man gerade als Softwareentwickler halt immer schnell auf seinen Laptops und Rechnern hat, weil irgendwie man ist in einem Workshop oder was auch immer und oder irgendeinem Projekt, was man irgendwie schnell mal anpassen und ausprobieren will und dann installiert man die Sachen irgendwie doch wieder auf seinem Rechner und irgendwann hat man so ein Zoo von Tools. Es ist aber nicht mehr klar, was man eigentlich bereits installiert hat und was, wo, wie konfiguriert ist.
Und das Coole ist, wenn man jetzt so ein Nix-Shell-Environment oder ein NixOS-System hat, das gesamte Environment ist eigentlich nur abhängig von der Version, also von der Revision von Nix-Packages, von dem Nix-PKGs-Repo und von deiner Konfiguration, von Nix weiteres. Wenn du denselben Commit auschecks und dieselbe Konfiguration hast, wird immer exakt dasselbe System rauskommen. Garantiert.
Weil einfach überall eine Versionsnummer oder ein Hash mit dran steht.
Du kannst in deinem NixOS zum Beispiel NixOS-Version eintippen und dann sagt er dir genau den Commit, mit dem das System gebaut wurde. Den kannst du einfach wieder auschecken und das System einfach neu bauen.
Und das ist dann der Commit von dem Repository, in dem die Konfigurationsdatei für mit dem dieses Image gebaut wurde.
Die Version von Nix Packages, also die Version von diesem Repository, wo die ganzen Pakete drin sind.
Ach so, weil alle Pakete in einem Repository liegen, gibt es auch sozusagen für jeden Zustand in diesem, okay,
verstehe. Und die NixOS-Konfiguration, also die NixOS-Definitionen und dazu tust du noch deine Konfiguration mit dazu von deinem System quasi. Und aus den beiden Teilen kommt ein System raus und zwar immer dasselbe.
Okay, und das steckt also auch in dem Hash mit drin, den ich da anzeige, oder?
In dem Commit-Hash ist natürlich erstmal der Commit drin. Aber zum Beispiel wird auch eine System-Derivation, heißt es, gebaut. Im Nix-Store liegt dann eine Referenz auf die Version von dem System. Und da wird sich der Hash immer ändern, wenn du irgendwas an der Konfiguration änderst. So quasi, es geht auch ganz weit tief runter. Gerade waren jetzt nur Services angesprochen. Ich kann alle Aspekte von meinem System verändern. Ich kann zum Beispiel definieren, welche Kernel-Module beim Booten geladen werden. Wenn zum Beispiel das eine System hat irgendwie einen SCSI-Controller drin, also brauche ich ein SCSI-Modul, um das Root-File-System zu mounten. Ein anderes hat irgendwie Netboot und dann brauche ich erstmal die Netzwerkkarten-Module zum Beispiel oder noch weitere Module. Ich kann auch Kernel-Command lernen. Ich kann ganz viele Sachen, die ich sonst in irgendwo etc. und irgendwo distributionsspezifischen Configs machen würde, zentral in einer Konfiguration machen. Und da es eine immense Programmiersprache ist, kann ich auch das weiter modularisieren und zum Beispiel sagen, ich habe eine Klasse, wie wir es in der Arbeit machen, wir haben eine Klasse von Systemen oder eine Klasse von Konfigurationen, die apply ich, wenn ich eine Hardware-Maschine habe. Wenn ich eine virtuelle Maschine bei Dollar Cloud Provider habe, habe ich die spezielle Konfiguration oder die spezielle Add-ins, die ich noch, die kleinen Schalter, die ich noch machen muss, damit es da funktioniert oder damit meine Konfiguration da funktioniert. Ist alles kein Problem und ich kann die Konfiguration auch quasi sich selbst anpassbar machen auf das Environment, in dem es dann deployed wird. Im Endeffekt.
Okay, wie oft, also gibt es dann da auch so eine Art Releases, wie man es jetzt von Debian oder Ubuntu kennt oder wie läuft das da dann ab?
Ja, also es gibt ungefähr halbjährliche Releases. Das letzte war jetzt das Release 16.09. Was irgendwie so September, Oktober erschienen ist. Das nächste wird voraussichtlich die Version 17.03 sein. Die letzte Version wird auch immer noch weiter gewartet. Also die Baselines von den Hauptversionen werden jetzt nicht unbedingt hochgezogen und nachgezogen, aber was schon zurückportiert wird, sind Security-relevante Updates und Updates für die Baseline-Version, die in dem letzten Release vorhanden war.
Baseline heißt dann das, was sozusagen in den Caches mit drin war, oder?
Nee, sowas, also wenn halt die Standardversion, die irgendwie verändert wurde, was auch immer, Haskell 7 oder so war, dann bleibt das halt so. Also es wird dann nicht mehr auf Haskell 8 oder so hochgezogen, aber es gibt dann halt für Haskell 7 weitere Updates.
Genau, Patches, so wie es in Debian auch normal ist. Wobei wir da die Policy fahren, wenn es meine Updates gibt, werden wir die auch upgraden. Zum Beispiel, wenn es ein Nginx, ein neues Point-Update gibt, das ein Security-Fix und Bug-Fixes drin hat, dann werden wir das Upgrade trotzdem machen. Aber keine Major-Updates natürlich.
Das heißt, man hat dann sozusagen immer drei verschiedene Arten von Systemen. Das 16.09 aktuell, das davor und dann halt wahrscheinlich den Master. Oder wie heißt die Entwicklungsversion bei euch?
Das ist der Master, ja. Okay. Oder also es ist die Branch Master. Es heißt, es gibt Channels, wo die man sich abonnieren kann, wo man dann verschiedene Versionen bekommen kann. Da heißt Unstable. Es gibt Stable und Unstable im Endeffekt, wenn nichts so ist.
Und Old Stable gibt es dann im Prinzip auch noch, oder?
Es gibt da nicht wirklich eine Bezeichnung.
Ja, aber das, was man von Debian als Old Stable kennt, das wäre dann sozusagen das vergangene Release.
Genau.
Okay.
Und mittlerweile sind wir bei Security Updates auch ziemlich schnell. Da haben wir jetzt einen schönen Prozess irgendwie etabliert, sodass wir mindestens gleich auch mit den größeren Distributionen, was im Endeffekt Red Hat Enterprise und Debian und Ubuntu sind, meistens gleichzeitig tun wir auch Security Issues patchen.
Auf welchen Zielplattformen kann man denn so NixOS-Images schmeißen? Was ist denn da so üblich oder wofür gibt es besondere Unterstützung?
Also grundsätzlich jetzt Systemarchitektur wird natürlich x86 in 32 und 64 Bit supported mit Linux. Dann Darwin, also macOS im Endeffekt. Daneben kann man es auch auf vielen weiteren Systemen kompilieren, aber es gibt keine Binaries vom NixOS-Projekt. Darunter ARMv6, ARMv7 und ARMv8, also ARM64. Also quasi die ganzen ARM-Boards wie Raspberry Pi, Odroids werden prinzipiell supported. Aber wie gesagt, es gibt keine Binaries. Das ist einer meiner persönlichen Release-Goals für das 17.03-Release, dass wir ARM als First-Class-Architecture mit drin haben im nächsten Release.
Das heißt, dass dann gibt es auch einen Binary-Cache dafür.
Dass wir auch Binaries bilden dafür, genau. Und es wird wahrscheinlich auch unter MIPS und so funktionieren, aber das haben noch nicht viele Leute getestet. Aber im Prinzip die Standardarchitekturen, was im Prinzip x86 und ARM sind, werden im Prinzip supported.
Aber das heißt, für meinen OpenWRT-Router, der vielleicht MIPS hat, dann nehme ich dann weiterhin das OpenWRT.
Genau.
Jedenfalls momentan noch.
Ja, momentan. Die Sache ist auch, für so kleine Router ist es vielleicht nicht ganz so gut geeignet, weil die Flexibilität, die man hat, dass man viele Versionen von Paketen installiert haben kann, kommt dann mit dem Preis Speicherplatz natürlich. Und auf so einem kleinen Device hast du nicht genug Disk Space, um sinnvoll mehrere NixOS-Versionen parallel auf der Platte zu haben, um dann um wieder ein Rollback zu machen zum Beispiel.
Ja.
Das heißt, für Embedded-Geräte ist es aktuell noch nicht gedacht.
So, jetzt hat man die ganzen physikalischen Plattformen, wo man das Ding deployen kann. Was gibt es sonst noch?
Genau, also es gibt natürlich Expressions, um zum Beispiel ISO-Images oder USB-Sticks zu erzeugen, die man dann direkt auf einem Standardsystem irgendwie booten kann. Da ist ein ganz normales Bootloader drauf zum Beispiel, der dann einfach funktioniert. Daneben kann man auch fertige SD-Karten-Images bauen für Raspberry Pi, auch mit einer fertigen Config. Also wenn du schon eine Config hast und sagst, ich will jetzt genau die Config, mit der Config ein SD-Karten-Image bauen, dann baue ich das, du hast auf eine SD-Karte und der Pi startet und das System läuft.
Das heißt, wenn ich zum Beispiel so ein Informationsdisplay oder sowas in großer Anzahl haben möchte.
Dann kannst du es erst lokal in einer VM testen und wenn es läuft, dieselbe Konfiguration nehmen, den Pi-Image bauen und auf den Pi laufen lassen.
Ohne dass ich jeden Pi extra installieren muss und so weiter.
Exakt. Und das Ganze, du kannst auch Docker-Images bauen, du kannst LXC-Images bauen, du kannst für Cloud-Anbieter, es gibt spezielle Images, die dann auf AWS gut funktionieren, wo auch diese ganzen Elastic Block Storage automatisch eingebunden werden. Es gibt fertige Images, die du bauen kannst für Azure oder auch für die Google Cloud. Also da stehen einem alle Möglichkeiten offen. Und man kann es auch einfach anpassen, wenn man irgendeinen Cloud-Anbieter oder irgendein ganz spezielles System hat, dass man es immer nicht supportet wird. Das kriegt man hin.
Geht es dann auch so weit, dass die dann über diese APIs, diese Cloud-Dinger-Anbieter haben, die VMs da automatisch, die Maschine automatisch anlegt aus nix raus, oder muss man dann nochmal die extra Tools von den Cloud-Anbietern benutzen?
NixOS selber kann keine VMs anlegen. Dafür gibt es das nächste Tool, das wir auf der Liste haben, NixOps. Das ist, wie gesagt, das Deployment-Tool. Und da kannst du zum Beispiel sagen, ich habe jetzt Konfigurationen für drei verschiedene NixOS-Maschinen. Als Beispiel haben wir jetzt, keine Ahnung, einen Load Balancer, eine Frontend-Maschine, wo, keine Ahnung, irgendwie PHP läuft, und noch eine Datenbankmaschine. Also drei Maschinen, und ich will die drei Maschinen jetzt irgendwo laufen lassen. In NixOps kann ich zum Beispiel sagen, ich nehme den AWS-Provider, gebe dann meine Credentials irgendwie ein und noch ein paar Informationen, wie die Maschinen ausschauen sollen, und dann legt er mir automatisch drei Maschinen an, deployt die Konfiguration darauf und die laufen dann einfach. Und ich kann dann, also der State wird dann quasi von NixOps gemerged, und ich kann dann auch sagen, ich tue jetzt an der Konfiguration ein bisschen was verändern und tue dann die neue Version nochmal deployen. Und der würde auch nur die Änderungen quasi pushen auf die Maschinen, die wirklich anders sind quasi. Und natürlich auch dann die Services neu starten und alles.
Diese ISO-Images, die du vorher erwähnt hast, die kann man auch in PXE dann als Netboot
Nicht direkt Images, es wird direkt eine Netboot-TAR rausgebaut, wo ein Image drin liegt, eine IPXE-Config und eine Init-RD. Ganz einfach.
Das heißt, weil es bei Grimmel schon ewig lang keine Updates mehr gibt und ich irgendeine Disposition brauche, die ich irgendwie in meinem lokalen Netzwerk zur Rechnerreparatur haben möchte, dann könnte ich mir da mein eigenes mit Nix bauen zum Beispiel.
Genau, du könntest dann Nix bauen, wo zum Beispiel schon fertige Tools drin sind für irgendwelche Data Recovery, zum Beispiel hier, was gibt's da, Photorec oder irgendwie so, Testdisk und irgendwas, DD Rescue, was da immer du brauchst. Kannst du vorher die Config dafür schreiben und dann Image bauen und dann einfach davon booten.
Von den Tools her, also wir hatten jetzt Hydra ganz am Anfang mehrfach sozusagen, jetzt hatten wir noch NixOps für den Operation, gerade mit diesen Cloud-Anbietern und wahrscheinlich auch diesen Container- und Docker-Lösungen und so weiter, gehe ich mal davon aus.
Ja, das ist noch nicht direkt eingebaut. Das Problem an Docker ist eigentlich, in Docker willst du ja nur einzelne Applikationen haben, nicht ein komplettes System mit Systemd und noch weiteren Services. Das heißt, bei Docker würde man tatsächlich nur irgendwie eine Software quasi paketieren und dann irgendwie ausführen, wie ein Nginx oder ein PHP-FPM-Prozess oder so.
Aber jetzt für LXC oder für irgendwelche VirtualBox oder andere VM-Applikationen, da ist dann über irgendwas Virsh oder sowas Support drin, oder?
Das ist drin. Libvirt wird zum Beispiel supported. Okay. VirtualBox wird auch, also natürlich VirtualBox in Produktion ist ein bisschen blöd, aber zum Testen zum Beispiel kannst du einfach in VirtualBox deployen. Es gibt sogar du kannst, wenn du deine lokale Konfiguration, zum Beispiel, ich habe auf meinem Laptop auch NixOS drauf und ich mache jetzt irgendeine kleine Änderung und will die vorher testen. Es gibt extra ein Kommando, NixOS Build VMs. Ich kann einfach eine VM erzeugen mit meiner Konfiguration von meinem Laptop und sie in einer QEMU oder VirtualBox VM auf meinem Laptop vorher ausprobieren und checken, ob die Änderung, ob ich das so ist, wie ich es gerne haben will, und dann erst applyen auf meinem System.
Und dann neu booten, oder?
Eventuell neu booten. NixOS würde ich bei Default nicht neu booten. Das heißt, wenn du eine Änderung an einem Kernel vorgenommen hast, dann wäre die erstmal nicht aktiv. Da musst du natürlich neu booten. Aber wenn es nur eine Änderung an irgendeinem Service ist, zum Beispiel, ich habe die Konfiguration vom Nginx verändert, dann würde er auch nur den Nginx neu starten. Und jetzt als cooles Gimmick noch dazu, jedes Mal, wenn ich eine neue System-Konfiguration bilde, trägt er mir einen neuen Eintrag in der Group-Config ein, zum Beispiel, in der Bootloader-Config. Das heißt, wenn ich da neu boote und die neue Konfiguration nicht funktioniert, nicht gar nicht mehr bootet und alles kaputt ist und scheiße, ich gehe einfach in meinen Club rein, tue die Version davor booten und alles geht. Es hat schon mal gebootet.
So ein bisschen wie das vorige System, was wir herstellen von Windows, die nie funktioniert hat, aber hier funktioniert es dann.
Ja, wobei man muss sagen, es tut nur den Systemstatus recovern quasi. Irgendwelche Daten, die du hast, werden nicht recovered. Da musst du natürlich selber noch Backups machen. Aber das System an sich ist in demselben Status wie vorher.
Okay, wir waren bei den Tools. Da steht hier noch Disnix auf der Liste. Was ist das denn?
Disnix ist ein Projekt für warte mal ganz kurz. Okay. Disnix ist ein Tool für Service Orchestration, also im Prinzip alles, was hier mit diesem neuen Microservice Architecture zu tun hat. Und zwar, du hast ja das Problem, dass
also das Dis steht für verteilt, also distributed.
Distributed, genau. Das heißt, du hast ganz viele Services, die miteinander sprechen müssen, aber auch voneinander wissen müssen. Also zum Beispiel würdest du eine Web-Applikation, keine Ahnung, so ein ganz einfaches Wiki oder so, in, keine Ahnung, 5, 6, 7 Microservices auslagern, die immer nur eine ganz kleine Sache machen. Und die müssen ja wissen, wo die anderen Microservices, wie die erreichbar sind. Das Ganze kannst du mit NixOps machen, indem du hart einfach die anderen Services oder Server definierst und dann die Configs einträgst. Mit Disnix kannst du im Prinzip nur die Infrastruktur abstrakt definieren und dann ist es egal, wo die Services laufen und auch wie viele Services laufen. Sprich, du kannst auch dann ganz einfach hoch und runter skalieren.
Also macht es das dann automatisch oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es würde das nicht automatisch machen. Man muss aber jetzt auch dazu sagen, Disnix ist gerade eher so ein Prototyp.
Okay.
Also es ist eher so ein Proof of Concept. Es ist ganz cool, aber wir werden es wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch nicht in Produktion benutzen.
Mit wir meinst du in dem Fall ihr bei euch in der Firma?
Wir bei uns in der Firma, genau. Also für uns ein Anwendungsfall reicht auch erstmal NixOps vollkommen aus. Und für irgendwelche Service Discovery Funktionalitäten kann man dann die anderen Standard-Tools benutzen, die es da draußen so gibt, wie, keine Ahnung, Konsole, etc. oder so.
Gut, ich glaube, dann wären wir soweit durch. Lass uns noch ein bisschen zusammenfassen. Was bringt NixOS für den Entwickler?
Für den Entwickler bringt es, dass er seine Umgebung schnell aufsetzen kann und schneller als mit den Tools, die man bisher dafür so zur Verfügung hatte. Also man hat deutlich weniger Overhead als mit Docker oder mit virtuellen Maschinen. Und es geht auch einfach, ist auch einfach schneller, mal irgendwie 3 Zeilen Konfigurationsskript zu schreiben, als mir jetzt erst ein Docker-Image und einen Docker-Container zu bauen. Es macht es, und das ist in dem Fall ein Vorteil, auch schwerer, einfach mal schnell die Systemkonfiguration oder die Konfiguration von einzelnen Packages anzupassen, weil die Packages unter /nix, wo sie installiert werden, read-only sind, also /nix wird read-only gemountet. Ich kann da nicht eben mal so hin und mal einen Konfigurationsfile anpassen, sondern ich muss da eben immer explizit über die nix-Konfigurationsfiles gehen, was dann auch gewährleistet, dass alles nachvollziehbar und festgehalten ist. Und sich hinterher auch wieder reproduzieren lässt.
Das heißt, nix zwingt mich dazu, es richtig zu machen. Und
nix zwingt dich dazu, ordentlich zu arbeiten, genau.
Was bringt NixOS jetzt für den DevOps?
Im Prinzip genau das Gleiche. Und zwar eine reproduzierbare Systemkonfiguration. Und zwar, wie ich sagen würde, zum ersten Mal. Für mich ist NixOps oder nix der logische nächste Schritt im Configuration Management. Und alle neuen Tools, die es auch gibt, also Ansible und Salt zum Beispiel, sind relativ neu, die tun nicht Configuration Management neu denken. Was sie machen ist, sie tun die bestehenden Tools verbessern. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem sind die bestehenden Tools, die man auf sie aufsetzen. Was NixOS macht, ist, dass es Paketmanagement und Configuration Management irgendwie vereint und vor allem verzahnt. Das heißt, mein NixOS-Modul für Nginx zum Beispiel ist immer in Sync mit der Version von Nginx in NixPKGs. Das heißt, wenn sich da was ändert, ändert sich auch das Modul und ich kann nur beide gleichzeitig benutzen in derselben Version. Genau, und zwar genau so, dass sie halt zusammenpassen. Das hat man vorher eben nicht gehabt. Man hat irgendwelche Module, die von irgendwer herkommen, die vielleicht auf einem Ubuntu 16.04 funktionieren, aber auf einem Ubuntu 16.10 wieder nicht. Und das jetzt zum ersten Mal quasi ein Betriebssystem mit Configuration Management, das aus einem Guss kommt und deswegen in den meisten Fällen besser funktioniert als so ein draufgesetztes extra Configuration Management. Das meistens in Anspruch hat, überall zu funktionieren, was es auch tut, aber nicht gut. Und deswegen will man XOS in Operations haben.
So, und wenn ich jetzt total begeistert bin von diesem Podcast und von Nix und das unbedingt mal ausprobieren möchte, wie funktioniert das? Gibt es da eine Community, wenn ich das mal ausprobiert habe und mir fehlt irgendein Paket, wie läuft sowas ab? Wo kann ich andere Leute treffen, die sich auch mit Nix beschäftigen und so weiter?
Also hier in München haben wir ein NixOS-Meetup, findet man auf meetup.com. Das machen wir zusammen mit ein paar Leuten aus Augsburg. Das heißt, ein Teil der Veranstaltungen ist dann in Augsburg, ein Teil in München. Wir haben da regelmäßig Hackathons. Ab und zu gibt es da auch Einsteiger-Workshops, wo man sich einfach alles erklären lassen kann, von der Installation von NixOS über die Installation von Paketen mit Nix, die Funktionsweise von Nix, wie paketiere ich meine eigene Software mit Nix etc. Der nächste Hackathon ist da voraussichtlich Anfang Februar in Augsburg.
Und vielleicht kriegen wir es hin, im Januar noch ein Meetup in München zu machen.
Mal sehen.
Also wir reden von 2017.
2017, ja.
Dann,
genau.
Ja. Wie heißt denn das NixOS Meetup in München? Oder in?
Das heißt NixOS Munich oder so. NixOS Munich
Meetup. In einem Wort oder?
So auseinander. Dazu muss man auch erwähnen, dass die Lernkurve bei NixOS relativ steil ist. Es ist tatsächlich ein bisschen challenging, reinzukommen. Die Dokumentation ist ganz okay, aber auf jeden Fall ausbaufähig. Das sind noch Bereiche, wo wir ein bisschen arbeiten, sprich Usability und Dokumentation. Man findet alle Informationen auf nixos.org. Der ganze Code ist natürlich Open Source und auf GitHub erreichbar. Da sind auch Pull-Requests gern gesehen. Also typischerweise die ersten Sachen, die man dann irgendwie contributed, sind irgendwelche ganz einfachen Paket-Updates, wie zum Beispiel ein neues Point-Release von deinem Lieblingspaket. Das sind dann auch irgendwie nur zwei Zeilen, die du ändern musst, nämlich die Version und den Hash von dem Paket.
Also es dürfte auch eine der Linux-Distributionen, es gibt vermutlich keine andere Linux-Distribution, wo man so einfach Paket-Updates committen kann wie bei NixOS.
Genau, die werden in der Regel auch ziemlich zügig gemischt. Genau, es gibt natürlich IRC, Freenode, Hash NixOS, es gibt eine Mailingliste, die auch auf der Webseite verlinkt ist.
Wo findet man denn die Webseite?
Das habe ich gerade schon gesagt, nixos.org.
Gibt es auch lokale Mailinglisten?
Lokale Mailinglisten?
Südbayern oder?
Nee, es gibt nur eine große NixDev-Mailingliste. Und jetzt demnächst auch eine Security-Announcement-Mailingliste.
Wo finden denn so diese Weiterentwicklungsdiskussionen ab? Eher auf der Mailingliste oder in irgendwelchen Issues auf GitHub? Oder wie läuft das bei euch?
Typischerweise finden aktuell fast alle Diskussionen auf GitHub statt. Natürlich auch hin und wieder im IRC und auf der Mailingliste. Aber man versucht generell alles auf GitHub zu machen. Es hat Vor- und Nachteile, das ist auch klar. Es ist irgendwie eine geschlossene Plattform natürlich. Man kann die Daten schlecht rausziehen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert der GitHub-Workflow für uns ziemlich gut.
Gibt es da auch so einen RFC-Prozess, wie man ihn aus anderen Open-Source-Projekten kennt?
Nee, aktuell nicht. Bräuchte man.
Also man ist das ganze Projekt noch relativ anarchistisch.
Anarchistisch, okay. Ja. Es gibt so einen Benevolent Dictator, so wie bei Python quasi. Das ist der Elko Dolstreiben, der nichts geschrieben hat. Also wenn der halt was sagt, dann ist es halt. Also es ist, steht nirgendwo geschrieben, dass es halt so ist, aber es gibt wenig Leute, die was dagegen sagen dann, wenn er sich zu irgendwas äußert. Aber was Governance angeht im Projekt, gibt es definitiv langsam Bedarf, weil es auch immer mehr Leute gibt, die was machen wollen und aktiv sind und halt verschiedene Meinungen aufeinander prallen.
Ja, auch. Gerade so bei Architekturdiskussionen muss man halt vorher ein bisschen mehr absprechen, als einfach anzufangen. Ja.
Und nicht einfach machen, genau. Aber das sind so ein paar Punkte, die man dann auch mal im Real Life besprechen sollte. Es gab 2015 die erste NixCon in Berlin, also eine erste Konferenz, die sich komplett nur um Nix gedreht hat. Da gibt es auch die Aufzeichnungen auf mediaccc.de, weil das VOG dankenswerterweise die Aufzeichnungen gemacht hat, das Livestreaming. Und es wird 2017 auch wieder eine NixCon geben. Vielleicht gar nicht mal so weit weg.
Das sagen Gerüchte.
Es gerüchtet so, ja.
Okay, dann wären wir soweit durch, oder? Haben wir noch irgendwas vergessen?
Offensichtlich nichts.
Okay, dann wäre es das sozusagen für diese Folge. Ich gehe davon aus, dass es noch 2016 rauskommt. Das heißt, schöne Feiertage. Vielleicht sieht man sich auf einem Kongress oder auf irgendeinem Treffen im Club. Ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Die Story und Versionierbarkeit macht halt eigentlich nur im Zusammenhang mit Nix erst richtig Sinn, oder? Mhm. Weil alleine für Nix.
Das ist korrekt, ja.
Ich dachte jetzt konkret, dass ihr damit halt, okay, es ist halt alles in den Git-Repository. Wie kann ich in die Version von einem Debian-Paket, was in den Debian-Folder drin liegt, da, die auch versioniert bestimmt irgendwo, oder? Bei Nix, das ist immer so, das sind ganz viele einzelne Repos, die.
Im Prinzip bei Debian entscheidet der Maintainer, ob er das Paket oder die Paketierung in Versionskontrolle macht oder nicht. Mhm. Du kannst mit dem DPKG-Tool schon den Source holen und damit auch die Definition von wie das Paket gebaut wird, aber du hast keine Historie.
Also je nachdem, weil oft gibt es ja diesen Debian-Ordner in dem im Upstream-Projekt, dann und wenn das wieder in der Versionskontrolle liegt, dann habe ich es auch in der Versionskontrolle, aber
das Problem ist, diese ganzen Upstream-Debian-Folder sind meistens nicht kompatibel mit der Debian-Policy. Deswegen wandern sie in der Form nicht in Debian rein. Mhm. Ja, ja.
Okay, ist es kompliziert.